Parallel zum Gottesdienst, zur Predigt ist jetzt unten Kinderbetreuung. Wer nach unten gehen möchte, ist keiner. Dann seid ihr alle herzlich willkommen, die Predigt zu hören. Manchmal gibt es ja so Situationen, da weiß man ganz genau, was richtig ist. Man weiß ganz genau, was im Reich Gottes zu tun wäre. Man weiß ganz genau, was da so zu verändern wäre, was jetzt dran wäre. Man hat die Kräfte und kann es tun und tut es auch und macht es auch. Es gibt diese Situation, da ist man sehr stark. Und da kann einen gar nichts hindern und gar nichts durcheinander bringen und gar nichts aus der Reihe pusten. Und es scheint alles so klar zu sein, so selbstverständlich. Man geht Volldampf voraus, man geht den Weg voran, der einem ganz klar geworden ist. Man möchte das Reich Gottes mit großen Buchstaben schreiben. Größer kann es gar nicht werden als das, was man da so innerlich vor Augen hat. Man meint, den Willen Gottes auf einem schönen Zettel in seiner eigenen Hosentasche zu haben. Das ist richtig. Warum sind die Leute so zauderlich und so zögerlich? Sie müssten doch eigentlich alle genau das wahrnehmen und das sehen, was ich da auch so sehe und wahrnehme und was ja auch zu tun ist. Was denn sonst? Wenn ich jetzt den Namen von Saulus oder Paulus, heißt er ja später nach seiner Bekehrung, nenne, dann wird uns schon deutlich, was der Unterschied ist. Saulus war auch so einer, der hatte tatsächlich den Zettel Gottes in der Tasche, vom hohen Priester persönlich ausgefüllt, nämlich alle Christen in Damaskus zu vernichten, gefangen nach Jerusalem zu führen. Die römischen Behörden hatten den Juden diese Jurisdiktionsgewalt selber anbefohlen und durften die Exekutive für ihre Glaubensdinge auch ausfüllen und hatten die Möglichkeit, alle Juden in Jerusalem und Umgebung, in Damaskus und Umgebung und sicherlich darüber hinaus selber zu behandeln. Und sie wussten, Saulus wusste ganz genau, dass diese neue Sekte der Christen eine große Gefahr ist. Denn sie sagen Falsches, sie predigen Falsches, sie lehren etwas Falsches über den Messias, nämlich, dass das dieser Mensch da am Kreuz, dieser Jesus von Nazareth, dass er der Messias wäre. Die liegen falsch, verbreiten Lügen. Sie sind eine Gefahr für leichtgläubige Fromme. Also muss man ganz klar und ganz schnell und ganz rigoros handeln. Und das hat Saulus in Jerusalem gemacht. Er hat einige ans Messer geliefert, einige dann in den Kerker werfen lassen. Er war einigermaßen fertig und jetzt ging's auf nach Damaskus. Es gibt manchmal so Situationen, da weiß man ganz genau, was richtig ist. Da hat man den Zettel Gottes sozusagen irgendwo in seiner Tasche und handelt dementsprechend. Und so wie ich das jetzt erzähle, merkt man, da ist irgendwo ein faules Ding dazwischen. Nee, so geht's ja doch wohl nicht. Saulus als geknicktes Rohr. Oder sagen wir mal zunächst mal als glimmender Docht, geistlich glimmender Docht. So wie er da im Moment in dieser Situation ist, ist er geistlich jemand, der eben nichts bewegt. Und das, was er bewegt, ist auch noch eine Gefahr für die anderen. Ein geistlich glimmender Docht. Eine Gefahr für die anderen Gläubigen. Und er hatte doch selber den Eindruck, ich weiß ganz genau, was richtig ist, was notwendig ist, was zu tun wäre. Warum sind die anderen Leute alles so Zauderer und Zögerer? Der Predigttext, Apostelgeschichte 9. Wer das in seiner Bibel mitlesen möchte, kann das gerne tun. Manchmal ist es ja hilfreich, so ein wenig zu vergleichen. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden auch in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Saulus wird gestoppt. Manchmal ist das so eine Sache, dass wir gestoppt werden müssen in der Art und Weise, wie wir meinen, das Reich Gottes zu bauen, bauen zu sollen, bauen zu müssen, wo wir doch Recht haben und wie gesagt den Zettel Gottes in der Tasche. Manchmal müssen wir gestoppt werden, manchmal sind wir nicht nur glimmende Dochte, sondern müssen auch noch geknickt werden. Weil die Art und Weise, wie wir gerade stehen, nicht in Ordnung ist. Die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, nicht in Ordnung ist. Das tut weh, natürlich. Gerade wenn man im Vollbesitz seiner Kräfte ist und genau weiß, was richtig ist, dann so eine Situation. Saulus muss gestoppt werden, höchstpersönlich von Jesus, herunter vom hohen Ross. All seine Stärke, all seine Entschlossenheit liegt jetzt blind im Staub vor Damaskus. Es gibt ein nettes Bild in den deutschen Bibeln, also in den Lutherbibeln. Ich habe das mal mit draufgenommen, wenn ihr das mal zeigt. Legt ihr das mal auf, die ist schon interessant, wie der Grafiker dieses Bild dargestellt hat, diese Situation dargestellt hat in dem Bild. Ihr kennt das wahrscheinlich aus euren Lutherbibeln oder in der Cannstatt-Bibel oder wie auch immer. Das Pferd, von dem Gott den Saulus heruntergeholt hat, ist genauso wild wie er. Muss auch gehalten werden von 2, 3, 4, 5 Leuten, wer auch immer da alles drumherum ist. So wild und ungestüm wir manchmal mit dem Reich Gottes umgehen. Und Saulus in all seiner Stärke, ja, als Ritter wird er hier dargestellt. Wahrscheinlich ist er kein Ritter gewesen, das kommt ja dann ein paar Jahrtausende später, ein paar Jahrhunderte. Aber von der Darstellung her wird deutlich, das ist ein Mann gerüstet zum Kampf. Der hat nicht nur den Zettel Gottes in der Tasche, sondern auch die Berechtigung, in Damaskus so richtig aufzuräumen. Dieser Mann mit Kettenhemd und all diesen Dingen. Ja, so stehen wir manchmal da, wenn wir meinen, Recht zu haben. Mit Kettenhemd und Schwert an der Seite. Ungestüm wie das Ross, was 3, 4 Leute kaum halten können. Dieser Mann als glimmender Docht, na eigentlich doch nicht. Er ist wie ein flammendes Lagerfeuer. Dieser Mann als geknicktes Rohr. Wir stellen uns meistens als geknicktes Rohr jemand vor, der krank ist, der keine Kraft mehr hat, der depressiv ist, der sich seiner Sache überhaupt nicht mehr sicher ist, der nicht genau weiß, bin ich Fisch, bin ich Fleisch, wohin gehöre ich eigentlich, was kann ich eigentlich, hat Gott mir überhaupt irgendwelche Gaben gegeben, traurige Leute, ich habe meinen Mann, meine Frau verloren, meine Mutter ist gestorben, mein Vater ist gestorben, all diese Situationen. Wir empfinden eigentlich geknickte Rohre, glimmende Dochte eigentlich in so einer Situation, depressive, traurige. Dieser Predigttext zu dem Wochenspruch für heute, Jesaja 42, geistlich gesehen ist dieser Mann jemand, der eigentlich nichts bewegt. Er macht ganz viel. Er ist ganz stark. Geistlich gesehen ist er vor Gott geknickt, unbrauchbar eigentlich. So nicht Paulus Na, Paulus heißt er noch nicht, Saulus, so nicht. So geht's nicht, so kannst du mit dem Reich Gottes nicht umgehen. Er will alles für Gott tun. Er wartet sehnlichst auf den Messias. Alle Juden zur damaligen Zeit warteten sehnlichst auf den Messias. Gerade die Frommen im Philipperbrief, 2. Korintherbrief, Galaterbrief. Es gibt ja so ein paar Teile, da hat er sehr viele persönliche Daten preisgegeben von sich. Ich bin ein größerer Eiferer gewesen für den Glauben als alle meine Gleichaltrigen um mich herum. Mehr als alle habe ich für Gott gekämpft. Ja, so wird er dargestellt. Kettenhemd, Schwert an der Seite. Und er schreibt dann im Philipperbrief, ich erachte, Kapitel 3, ich erachte das alles für Kot, für Scheiße. Den Messias, den ich so gesucht habe und gewartet habe, dass er kommt, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er schon da ist. Und habe dann auch noch diejenigen verfolgt, die ihn schon gefunden haben. Ich habe mit all meinem Eifer, mit all meiner Stärke, mit all meinem Können, habe ich am Messias vorbei gelebt und habe doch mitten im Reich Gottes gelebt, habe von dem obersten Frommen auch noch Vollmachtsbriefe in der Tasche gehabt. Wer bin ich, Herr? Kannst du mit mir überhaupt noch was anfangen? Die Reaktion, dass er dann 3 Tage nichts trinkt, 3 Tage lang nichts isst, das macht deutlich, dass er verstanden hat, so geht's nicht weiter. So kann ich nicht. Ich bin gemeint. Gott meint mich. Jesus hat mich persönlich gemeint. Ich bin dran. Du musst mir jetzt zeigen, Herr, wo es für mich weitergeht. Du musst derjenige sein, der mir meinen weiteren Weg deutlich macht. Er wollte Gegner Jesu sein und dieser Sekte, die sich da gegründet hat, und hat nicht mehr mitgekriegt, dass er eigentlich Gegner des Reiches Gottes geworden ist. Er wollte eine völlig falsche Gruppierung ausrotten und hat sich damit selber geistlich ins Abseits hineinbegeben. Ein ganz wichtiges Gebet, Herr, schenk mir, zeig mir, wo ich stehe, wer bin ich vor dir, Herr? In all meiner Stärke, in all meinem Wissen und der Besserwissen, in all meinen Können, in all meinen Gaben. Und wenn mir der hohe Priester in Jerusalem selber die ganze Vollmacht aus Jerusalem mitgibt, wer bin ich, Herr, vor dir? Bin ich tatsächlich derjenige, wo ich meine, derjenige zu sein? Geknicktes Rohr, Herr, warum musstest du mich knicken? Warum musstest du mich fast zerbrechen? War ich nicht anders in der Lage, auf dich und dein Wort zu hören? Warum? Warum so weit von dir weg? Am Messias vorbeigelebt. Er urteilt später darüber und sagt, so hätte ich nicht handeln dürfen. Auf der anderen Seite dieses Wort Jesu. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es gibt die Situation derjenigen, die im Namen Jesu, im Namen Gottes verfolgt werden, Sorgen haben, Schwierigkeiten kriegen. Auf der Arbeitsstelle, wenn sie nicht so wie andere 5 gerade sein lassen oder tatsächlich eindeutig zu Jesus stehen und die Arbeitskollegen immer nur spotten, da kommt man sich auch als geknicktes Rohr vor, als jemand, der, was soll ich hier für dich tun, Herr? Es ist interessant, wenn Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Und man darf nicht vergessen, es sind einige schon ans Messer geliefert in Jerusalem. Einige sitzen noch im Kerker. Paulus bezeichnet sich als Mörder. Das heißt, es sind einige zu Tode gekommen durch sein Handeln. Gott lässt das zu. Warum lässt Gott das in Jerusalem zu? In Damaskus nicht. Heute lässt in Damaskus Gott wieder manches zu und in Jerusalem nicht. Warum handelt Gott manchmal so und so? Warum ist er nicht gerecht? Warum lässt er manchmal das Knicken und das Auslöschen zu? Warum musste meine Biografie so schief laufen, Herr? Vielleicht sind es bestimmte Dinge, wo du auch nicht gehört hast oder wo du nur durch irgendeine Wand, die plötzlich vor dir stand, kapiert hast, dass du immer mit dem Kopf durch die Wand gehst, so wie Saulus mit einem Schwert an der Seite. Ich habe Recht, alle aus der Reihe, aus der Seite, aus meinem Weg. Ja, manchmal gibt es solche Situationen, da wird auch das Reich Gottes geknickt. Saulus hat einige ans Messer geliefert. O Herr, warum lässt du das zu? Einige wurden ausgelöscht durch ihn, durch sein Handeln. Wir können Gott da nicht einordnen, nicht verstehen. Manches ist da nicht zu verstehen. Und doch sagt Jesus ganz deutlich, warum verfolgst du mich? Er sieht das. Jesus nimmt das wahr. Glaube ist offensichtlich nicht nur dazu da, dass Gott für meine Bequemlichkeit sorgt. Wer den Glauben an Jesus, wer den Glauben an Gott damit verwechselt, hat etwas Wesentliches vertan. Gott ist nicht nur da, dass er für dich sorgt, sondern du bist dazu da, dass du ihn verherrlichst. Paulus schreibt später in einem seiner Briefe, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche, sondern ich bin etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also die Frage, was machst du den ganzen Tag? Bist du mit den Fähigkeiten, mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat, etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit oder bist du nur dabei, deine Bequemlichkeit oder deine Vorlieben oder was auch immer auszuleben? Und wenn Gott da sein sollte, dann soll er mir gefälligst dabei helfen. Bei meinem Hobby oder was auch immer. Manchmal müssen wir durch irgendeine Wand, vor die wir dann laufen, wahrnehmen, dass der Sinn unseres Lebens von Gott dargestellt wird und nicht ich ihn definiere. Gott, ich muss nicht den Sinn Gottes definieren und sagen, Gott ist dazu da, dass er mir muss er zur Seite stehen. Und dafür sorgen, dass es ein Leben 10 Zentimeter schwebend über der Erdoberfläche. Und wenn Gott das nicht tut, dann kann er, brauche ihn in der Pfeife, ich nehme den Nächsten. Wenn du so mit Gott umgehst, wenn er der Erfüllungsgehilfe deiner Wünsche ist, dann gehst du an Gott vorbei, dann rauschst du wie Saulus auch am Messias vorbei. Die Gemeinde Jesu wird von Jesus als ich mich bezeichnet. Warum verfolgst du mich? Die Gemeinde, die bereit ist, am Leiden Jesu teilzunehmen, die wird als Leib Jesu bezeichnet. Alles andere nicht. Herr Jesus, gehöre ich noch zu dir? Oder bin ich nur eine angestrichene, mit Frömmigkeit angestrichene Ich-Person? Früher hat man das dicke Ich verkündigt. Heute verkündigt man nicht mehr, man lebt es höchstens noch. Ich, Herr, du bist dazu da, um mich zu verherrlichen. Gott, weißt du das eigentlich? Und wenn du das nicht tust, ganz schnell weg. Was nützt Kirche, was nützt Glaube, was nützt Bibel, was nützt, wenn Gott nicht das tut, was ich will? Jesus bezeichnet die Gemeinde in Jerusalem als mein Leib. Warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Er sagt an anderer Stelle in Matthäus 25, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, das habt ihr für mich getan. Jesus identifiziert sich mit uns, mit unserer Situation. Gott handelt nicht sofort, die Beobachtung in diesem Predigttext. Er lässt manches zu. Er lässt manches Schmerzhafte, er lässt manches Ungerechte zu. Warum handelt er nicht sofort? Warum erst auf dem Weg nach Damaskus? Und auch Saulus muss das erfahren. 3 Tage lang lässt Gott ihn zappeln. 3 Tage lang isst er nichts als Antwort darauf. Er hat gemerkt, dass er dran ist. Gott lässt uns manchmal Zeit und gibt manchmal diese Zeit, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir zum Nachdenken kommen. Mann, denke mal über dein Leben, über das, was du lebst, nach. Saulus, so nicht. Gottes Machterweis. Es ist schon interessant wahrzunehmen, dass im gleichen Ort Saulus etwas hört und etwas sieht und blind wird und die gleichen Leute um ihn herum am gleichen Ort hören etwas, sehen nichts, werden nicht blind. Wer will das erklären? In der Nähe Gottes müssen wir mit Wundern rechnen, die wir nicht erklären können, und Gott handelt so souverän, wie er als souveräner Gott handelt. Und diese Situation hat auch nichts mit Ekstase zu tun, dass man das Reden Gottes erst hört, wenn man irgendwie in Stimmung gekommen ist oder wenn man irgendein Rauschmittel genommen hat. Auch nachher, der 2. Teil des Predigtextes, wo es um Ananias geht. Ananias redet mit Gott, Gott redet mit ihm und Ananias diskutiert mit ihm. Nein, Herr, ich will nicht. Da ist keine Ekstase, da ist kein Enthusiasmus. Das ist ein ganz normales Reden, soweit man Wunder für normal halten kann. In der Nähe Gottes kann es sein, dass Gott zu mir redet und so an mir handelt. Damit muss ich rechnen, dass Gott mich plötzlich beruft. Dass er mich zappeln lässt, dass er an mir handelt, dass er mir 3 Tage Zeit gibt und dann zu mir redet. Er ist der Souverän. Wir singen in vielen Liedern, du bist mein König und all diese Dinge. Ja, genau, er handelt an mir als Souverän und nimmt sich die Freiheit, mir auch dann mal nichts. Er hat heute nicht geredet, er hat heute nicht gehandelt und morgen auch nicht. 3 Tage lässt er den einen und den anderen zappeln. Wunder in der Nähe Gottes. Wunder gehören dazu, gehören zum Glauben dazu. Manches Mal kann man sie nicht erklären. Der eine ist am gleichen Ort und hört nichts und der andere ist am selben Ort und ihm redet Gott mitten ins Herz hinein. Das kann man nicht mehr erklären. Das ist nur noch mit dem Willen, mit dem Handeln Gottes zu erklären. Und doch gibt es solche Wunder auch, die kennen wir aus der Bibel auch, wo Gott durch Naturereignisse handelt. Der Ostwind, der bei Mose das Meer, das Ägyptische, teilt. Oder den Jordan aufstauen lässt, als Josua mit dem Volk Gottes hindurchziehen will. Es gibt solche und solche Situationen, wo Gott durch das oder durch das handelt. Aber hier am Ort vor Damaskus handelt er an dem Paulus ein wenig anders als an den Leuten, die ihn begleiten. Und es ist der gleiche, die gleiche Situation, die gleiche Uhrzeit. Die einen kriegen es mit, die anderen nicht. Saulus bei Hananias, der nächste Teil der Predigt. In Damaskus wohnte ein Jünger Jesu, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm, ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus des Judas und frag dort nach einem Saulus von Tarsus. Der betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm, legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der hohen Priester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus, legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf, ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass ein Basari in der geraden Straße, das ist ja die Basarstraße, eine der Basari-Straßen in Damaskus, viel hört, das kann man sich denken. Viel habe ich schon gehört, Herr. Ja, das Reich Gottes besteht manchmal genau daraus. Viel habe ich schon gehört, Gutes und Schlechtes von dem und von dem und von dem. Herr, du musst mich nicht zu dem schicken. Ich würde lieber zu dem oder dem gehen. Habe ich auch schon viel gehört, viel Gutes, aber zu dem gehe ich nicht. Das Reich Gottes wäre an manchen Stellen viel, viel einfacher, wenn wir nicht so viel hören und reden würden. Geh, sagt Jesus, geh. Hananias muss auf den Weg geschickt werden. Saulus hat gehandelt, Gott musste ihn stoppen. Jesus hat gehandelt. Jetzt ist Hananias dran. Was geschieht, wenn jemand Böses tut oder getan hat an dir oder an anderen? Und dann kommt er. Und dann sollst du zu ihm gehen. Oh nee. Herr, schick einen Glitzerengel. So einen richtig vollmächtigen Engel mit Schwert an der Seite, ein paar Flügel rechts und links, das wäre doch viel effektiver, Herr. Damit der so richtig Angst kriegt vor dir und vor mir, vor uns. Es ist doch interessant, dass Gott dem Saulus begegnet und ihn vom Pferd holt mit einem Wunder, dem Hananias begegnet in einem Hörwunder. Und dann müssen die beiden Brüder miteinander klarkommen. Männerarbeit. O Herr, schick doch lieber einen Engel. So einen richtigen mit Schwert und mit so richtig. Du vergisst, dass du Ebenbild Gottes ist. Die Engel sind nicht Ebenbild Gottes. Du bist derjenige, der das Reich Gottes sortiert. Du hast den Auftrag Gottes, Ebenbild Gottes zu sein. Verhalte dich so. Es ist viel vollmächtiger, natürlich, wenn so ein Glitzerengel sich für den Saulus aufbaut und er dann zum Paulus wird, das vergisst er sein Leben lang nicht. So ein Basari, er hat ja noch nicht mal studiert, verkauft nur ein paar Sachen, macht fünfe gerade. Was soll so ein Basari aus Damaskus einem Volltheologen aus dem heiligen Jerusalem schon sagen können? Was mutet Gott da den Leuten zu? So ein Glitzerengel wäre viel effektiver. Aber der ist nicht Ebenbild Gottes, weißt du das? Unterschätze nicht deine Berufung, die du hast als Mensch vor Gott. Und nimm Gottes Wort ernst, wenn er zu dir sagt, geh, du bist dran. Gott bereitet das vor, den einen bereitet er vor und den anderen bereitet er vor und dann müssen die Brüder miteinander klarkommen. Und wenn dann der Hananias sagt, ach nee, Herr, den nicht, ich habe schon so viel gehört und das. Und er diskutiert mit Gott und Gott lässt das zu. Und dann hört er sich das an und hört sich das an und hört sich das an und sagt, ja, du hast recht, aber geh. Er hat viel Böses getan. Ja, du hast recht. Hananias, du hast wirklich recht, das ist ein böser Mann. Geh. Als dann der Hananias zu dem Saulus sagt, lieber Bruder Saulus, sind da Welten dazwischen. Lieber Bruder Saulus. Und er weiß ganz genau, wer da vor ihm steht. Das ist wahrscheinlich in der ersten Jüngerschar genauso gewesen, als die Abendmahl miteinander gefeiert haben. Petrus, der gesagt hat, ich kenne Jesus nicht. Thomas, der gesagt hat, ich glaube an gar nichts mehr. Und als die miteinander Abendmahl feiern und Jesus sagt, herzlich hat mich verlangt mit euch das Abendmahl. Wahrscheinlich eine ganz ähnliche Situation. Und hier sagt Hananias, lieber Bruder Saulus, Gott hat gesagt, du bist eigentlich ein Schwein. Aber Gott hat nicht nur den Saulus bekehrt, sondern den Hananias genauso. Ähnlicher geht es dem Saulus nachher, als er nach Jerusalem kommt. Keiner will ihn aufnehmen. Alle haben sie Angst vor ihm, denn sie wissen, was er getan hat. Sie wissen es alle. Das sind nicht nur Gerüchte, von denen man gehört hat, sondern die haben es erlebt. Da ist wahrscheinlich noch die Hälfte der Verwandtschaft im Kerker und dümpelt da vor sich hin. Und dann kommt dieser Mann und steht vor der Tür und die Gemeinde in Damaskus soll ihn aufnehmen. Wie soll das sein? Was erwartet Gott da eigentlich? Lieber Bruder Saulus? Das kriegt man doch nur mit zusammengebissenen Zähnen hin, so ein Wort. Hananias muss sich bekehren, genauso wie Saulus auch. Und wenn Gott Mühselige und Beladene, wenn Gott Sünder und Huren und wen auch immer in sein Reich beruft, dann fällt es uns vielleicht wirklich manchmal schwer zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester. Das sind vielleicht nicht unbedingt nur Heilige von sich aus, sondern es sind Heilige aufgrund der Berufung durch Gott. Ansonsten sind wir nicht so heilig, nicht ganz so heilig jedenfalls. Gott redet, Gott handelt. Gott sendet den Hananias und das, was dann geschieht, ist Reich Gottes. Manchmal mit Wundern, manchmal mit einer Begabung, die wir kaum selber bei uns wahrnehmen, aber Gott ist bereit, denjenigen zu segnen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und die Engel und Jesus selber sind nur diejenigen, die das Handeln vorbereiten, was wir zu tun haben. Nimm deine Berufung ernst. Nimm deine Stellung vor Gott ernst. Du bist nicht nur zu gebrauchen, wenn du wie dieser Paulus ein Kettenhemd mit Schwert an der Seite hast und auf irgendeinem hohen Ross sitzt. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass man solche Leute eigentlich kaum gebrauchen kann im Reich Gottes. Sie sind geistlich eigentlich nur glimmende Dochte, bewegen nichts, machen viel Lärm, bewegen aber gar nichts, sind eigentlich eine Gefahr, müssen nochmal vor Gott zerbrochen werden, um wirklich nutzbar zu sein. Ein geknicktes Rohr bricht Gott nicht ab. Er nimmt den Saulus und sagt zu dem Hananias dann auch noch, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wenn er dann vor mir zerbrochen ist, dann kann ich ihn gebrauchen, demütig. Den Hochmütigen schenkt Gott keine Gnade. So geht der Bibelvers nicht, den Demütigen. Wir dürfen als geknickte Rohre zu ihm kommen, mit ihm reden, ihn bitten, dass er an uns handelt, dass er uns verändert. Und wenn es sein muss, dass er uns manchmal knickt, um uns zu stoppen, nicht um uns zu zerstören, sondern um uns fähig, um uns in die Lage hineinzuversetzen, wirklich in seiner Hand ein Werkzeug zu sein und nicht eine Verletzungsgefahr für andere. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Wir haben es im Predigttext gehört, dass der Hananias geschickt wurde zum Gebet. Das möchte ich auch tun. Wir wollen beten in kleinen Gruppen, in Bienenkörben. Wir haben als Gemeinde, wir jedenfalls, eine ganze Menge Kranke. Wer von der einen oder anderen Krankheit weiß, betet für die Kranken, segnet sie. Hananias sollte die Hände auf diesen Saulus legen und er hat es getan. Herr, das habe ich doch noch nie gemacht. Tu es, Hananias, tu es einfach. Wer das tun kann und möchte, soll das gerne tun. Bete für den, der vielleicht in Sorgen ist. wer einen Kranken gebeten möchte, Ölsalbung, ich habe das Öl dabei, komme gerne nach vorne, das wollen wir tun. Wir wollen das Gebet dann nachher in den kleinen Gruppen beschließen mit dem Vater unser und uns dann unter den Segen Gottes stellen. Aber jetzt bitte ich euch, in kleinen Gruppen miteinander und füreinander zu beten.